my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Bildung, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 15. September.
Am Mikrofon begrüßen euch Fabian und Johanna mit folgenden Themen.
Protest gegen Grundsteinlegung in Stuttgart. Raus aus der Grube. Umstieg 21 jetzt.
Ausstellung Heldinnen des Alltags der Frauendrogenberatungsstelle Frauenzimmer.
Zunächst aber die Fokus Südwest Nachrichten. 91 Menschen nach Serbien und Mazedonien abgeschoben. Überwiegend Roma betroffen. Am letzten Freitag, den 9. September, fand wieder einmal eine, mittlerweile offenbar zur Normalität gehörende, Sammelabschiebung aus Baden-Württemberg in Richtung Balkan statt. Insgesamt waren laut Regierungspräsidium Karlsruhe die hohe Zahl von 91 Personen betroffen. Nach Serbien wurden 46, nach Mazedonien 45 Menschen durch die Polizei abgeholt und gegen ihren Willen in eine unsichere Zukunft verfrachtet. Beim weit überwiegenden Teil der Abgeschobenen handelte es sich um Angehörige der diskriminierten Roma-Minderheit. 61 Roma wurden laut Regierungspräsidium Karlsruhe abgeschoben. Knapp die Hälfte der Abgeschobenen waren zudem Kinder. 36 Kinder zwischen 3 und 14 Jahren und sogar 9 Kleinkinder bis 2 Jahren mussten die polizeiliche Abschiebung miterleben. Da niemand aus den Landeserstaufnahmeeinrichtungen abgeschoben wurde, handelt es sich bei den Abgeschobenen wohl fast ausschließlich um Familien, die schon einige Zeit in Baden-Württemberg lebten. Der nächste Sammelabschiebeflug aus Baden-Württemberg findet laut Aktion Bleiberecht am Freitag, den 23. September statt. Ziel wird Albanien sein.
Antisemitismus nicht so wichtig. AfD in Baden-Württemberg wohl bald wieder vereint. Die AfD in Baden-Württemberg scheint sich verschiedenen Medienberichten zufolge demnächst wieder vereinen zu wollen. Mit der ABW und der AfD-Fraktion hatte es zuletzt zwei Fraktionen der gleichen Partei gegeben. Im Maritimhotel in Titisee-Neustadt scheint man sich aber nun wieder auf eine Zusammenarbeit geeinigt zu haben. Damit vereinen sich dann Jörg Meuthen und Co. wieder mit denen, die auch öffentlich den Antisemitismus von Wolfgang Gedeon nicht so schlimm finden. Spekuliert wird teilweise, dass die AfD mit der formellen Wiedervereinigung noch warten will, bis der Untersuchungsausschuss Linksextremismus eingesetzt ist. Wenn ein Untersuchungsausschuss von zwei Fraktionen beantragt wird, wird er genehmigt.
PFC-Skandal in Mittelbaden. In Mittelbaden sollen etwa 400 Hektar Land durch die Chemikalie PFC verseucht sein. Das Regierungspräsidium Karlsruhe warnt an diesen Stellen vor dem Anbau einiger Obst- und Gemüsesorten. PFC wird zum Beispiel bei der Imprägnierung von Outdoor-Kleidung verwendet. In Langzeitstudien mit Ratten und Mäusen förderte die Chemikalie die Entstehung von Leberkrebs und anderen Tumoren. Des Weiteren bestehe laut Regierungspräsidium Karlsruhe der Verdacht, dass PFC die Fruchtbarkeit von Frauen und die männliche Spermatogenese negativ beeinflussen könne. In Baden-Baden und im Landkreis Rastatt wurde auch im Trinkwasser PFC nachgewiesen. Vom Trinkwasser geht allerdings laut Regierungspräsidium keine gesundheitliche Gefährdung aus. Mit den Jägern der Region wurde vereinbart, Leber und Nieren von Wildschweinen nicht in den Verzehr zu bringen. Die Belastungen sollen vom Ausbringen von mit PFC verunreinigten Kompost eines mittelbadischen Kompostunternehmens stammen. In der FAZ wird kritisiert, dass das Regierungspräsidium betroffenen Landwirten noch dieses Jahr geraten habe, Mais als Alternative anzubauen. Mais nimmt aber PFC wohl auch auf und lagert es in den Maiskörnern ein. Die FAZ spricht vom flächenmäßig größten Umweltskandal Deutschlands.
Verdi kritisiert Urteil zur Ingewahrsamnahme von Journalisten anlässlich des AfD-Parteitags. Wie in dieser Woche bekannt wurde, hat das Landgericht Stuttgart den Beschluss des Amtsgerichts Nürtingen bestätigt und die Ingewahrsamnahme eines Fotojournalisten für rechtmäßig erklärt. Er wollte über die Proteste rund um den Stuttgarter Bundesparteitag der AfD berichten. Insgesamt fand er sich 11 Stunden in Polizeigewahrsam. Vor Ort wurde ihm vorgeworfen, eine blockierte Autobahn überquert zu haben. Zitat: Dieses Urteil ist ein Freibrief für die Polizei, Berichterstattung von Demonstrationen durch Verhaftung von Journalisten zu verhindern, kritisiert Siegfried Heim, Leiter des Verdi Landesfachbereichs Medien die Entscheidung des Landgerichts Stuttgart. Zitat: Das Gericht hat polizeitaktische Entscheidungen über das Grundrecht der Pressefreiheit gestellt. Gegenüber Radio Dreieckland führte er aus:
Gerade Fotojournalisten müssen situativ entscheiden können, was sie fotografieren, wo sie fotografieren. Und das muss natürlich auch einschließen, dass im Zweifelsfall Dinge fotografiert werden, die entweder den Demonstranten oder der Polizei nicht gefallen. Aber genau deswegen kann es da im Vorfeld auch keine Absprachen geben. Ein Journalist übt im Rahmen seines Berufes seine Tätigkeit nach professionellen Gesichtspunkten aus. Und gerade deshalb ist er ja auch eigentlich vom Grundgesetz über die Pressefreiheit besonders geschützt.
Am Freitag, den 16. September, wird in Stuttgart die Grundsteinlegung für das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 gelegt. Mit einer Grabsteinlegung protestieren die sogenannten Parkschützer dagegen. Konrad unterhielt sich mit Thomas Renkenberger über den Protest. Warum protestiert ihr?
Um gegen diese Farce, die da stattfindet, zu protestieren und gleichzeitig das vom Aktionsbündnis und einer Gruppe von Fachleuten erarbeitete Konzept Umstieg 21 Baustellen umnutzen, dort zu präsentieren und nochmal zu propagieren. Dabei geht es darum, dass wir das, was bereits verbrochen worden ist, sage ich mal, versuchen wollen, auf eine positive Art und Weise aufzugreifen und umzunutzen, weil es ja immer wieder heißt, es ist schon so viel gebaut, wir sind schon so weit, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Im Prinzip ein Zurück gibt es ja eigentlich nicht, weil einiges ist ja tatsächlich jetzt anders gebaut worden, aber ihr habt Alternativen aufgezeigt, das heißt, es gibt ein energisches, jetzt machen wir vorwärts und machen wir was anderes draus, das heißt, statt Stuttgart 21 den Umstieg 21.
Aber genau.
Nochmal auf den Freitag zu sprechen zu kommen, das heißt ja. Freitagmorgen, da habt ihr ja das ein oder andere geplant, um 9 Uhr trefft ihr euch etwa und dann geht's los. Was findet statt, beziehungsweise was macht denn die andere Seite bei dieser Grabsteinlegung?
Wenn du jetzt mit anderer Seite die DB AG meinst oder Herrn Grube, der dafür aus Berlin anreist, dann wissen wir nur so viel, dass auf einem kleinen Teil des S21 Bahnhofs Troogs ein Baufeld, nämlich das Baufeld 16, das ist das einzige, wo auch bisher eine Genehmigung vorliegt. Für die anderen liegt noch gar keine vollständige Genehmigung vor. Da wurde jetzt eine sogenannte Reinlichkeitsschicht aus Beton gelegt, auf die dann doch die eigentliche Bahnsteigsbodenplatte aufgebaut werden soll. Also das ist, wie gesagt, eines von vielen Baustellenfeldern in diesem Bahnhofstrog. Und diese Grundsteinlegung soll jetzt erfolgen, um ein Zeichen in der Öffentlichkeit zu setzen, praktisch um Propaganda zu machen, um zu zeigen, hier geht's voran. Das ist im Interesse vor allen Dingen von Herrn Grube, der hat ja vor kurzem im Aufsichtsrat sein Konzept vorgestellt, zukunftsfähige Bahn, was unserer Ansicht nach überhaupt untauglich ist, was auch von führenden Verkehrsverbänden wie dem VCD zum Beispiel kritisiert worden ist. Und es heißt ja, dass auch sein Stuhl als Vorstandsvorsitzenden wackelt, nachdem der wichtigste Mann im Führungsgremium der Deutschen Bahn, Käfer, bereits seinen Rücktritt angekündigt hat, steht jetzt im Dezember bei der verschobenen Aufsichtsratssitzung, wo es wirklich um Stuttgart 21 und vor allen Dingen um die Finanzierung geht, auch die Weiterbeschäftigung von Grube zur Diskussion. Und ich denke, das ist eins von den Mitteln, die er hier einsetzt, um öffentlichkeitswirksam den Anspruch zu erheben und zu zeigen, wir machen in Stuttgart weiter. Was aber von unserer Ansicht nach eben überhaupt nicht der Fall ist, ja, diese sogenannte Grundsteinlegung ist für uns de facto eine Grabsteinlegung. Dabei werden eine ganze Reihe von Zukunftszielen begraben, zum Beispiel die Erfordernisse eines zukunftsträchtigen Mobilitätskonzepts und des Klimaschutzes und des Gesundheitsschutzes, für die es ja auf eine Verlegung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene ankommen würde. Und das ist ja hier de facto nicht der Fall. Und begraben wird weiterhin der sinnvolle Einsatz von Milliarden von Euro an Steuergeldern, die an anderen Stellen dringend gebraucht werden. Und genauso wird begraben der Anspruch der Kunden an einen sicheren, barrierefreien und sinnvoll vertakteten Bahnverkehr. All das wird durch Stuttgart 21 unmöglich gemacht. Ganz abgesehen davon, dass auch die Impulse bürgerschaftlichen Engagements und demokratischen Engagements hier preisgegeben werden.
Ist das Ganze eingebaut in Stuttgart 21, Umstieg 21, pardon. Das heißt, Umstieg 21 ist es eingebaut in euer Konzept. Das heißt, da kann man diese Ziele, die du gerade eben genannt hast, verwirklichen und damit weitermachen.
Ja, natürlich. Also für uns geht es in erster Linie darum, dass der Kopfbahnhof erhalten bleibt mit seinen 16 beziehungsweise sogar 17 Gleisen, die ohne weiteres auch noch erweiterbar sind. Stuttgart war, bis dieses unselige Projekt begonnen wurde, der zweitpünktlichste Bahnhof von Deutschland. Der langjährige Bahnhofsleiter Egon Hopfensitz hat es bei unseren Montagsdemonstrationen auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Es ist in x Broschüren verbreitet und veröffentlicht worden. Dieser Bahnhof soll erhalten bleiben. Das ist auch jetzt noch möglich. Das Gleisvorfeld existiert ja nach wie vor und dadurch wird zum Beispiel ein integraler Taktverkehr möglich. Das geht mit Stuttgart 21 überhaupt nicht mehr. Das ist eigentlich gar kein wirklicher Bahnhof jetzt mit seinen 8 Gleisen. Das ist eine unterirdische Durchgangshaltestation. Da sollen die Züge nach dem Konzept der DB in so rascher Folge einfahren und wieder rausfahren und zum Teil auch sollen mehrere Züge gleichzeitig an einem Bahnsteig halten. Und wenn man jetzt schon anschaut, welche Probleme es mit Verspätungen gibt, dann kann man sich gut vorstellen, dass das auf keinen Fall funktionieren kann. Es gibt auf der ganzen Welt keinen einzigen Bahnhof, der bisher gebaut worden ist, der nach dem Zeitplan funktioniert, den die DB beim sogenannten Stresstest vorgestellt hat. Also der Erhalt des Kopfbahnhofs ist wichtig. Das, was bisher schon gebaut worden ist, lässt sich zum großen Teil sinnvoll umnutzen. Da gibt es eine ausführliche Broschüre und es gibt auch eine Webseite, Umstieg 21, da kann man sich im Detail informieren.
Du warst auch vor kurzem in Berlin, da gab es irgendwie eine Aufsichtsratssitzung, das heißt, die Bahn drückt sich auch so ein bisschen vor entsprechenden Dokumenten, wie es bei denen weitergehen soll nach diesen Kostensteigerungsgeschichten. Ne?
Ja, es gibt ja schon seit Ende letzten Jahres ein Gutachten von Viereck Rössler, die in unserem Auftrag ein Gutachten erstellt haben, in dem sie auf 9,8 Milliarden Minimum kommen für das Projekt Stuttgart 21. Das ist übrigens dasselbe Büro, was schon vor einigen Jahren die Kostensteigerung vorausgesagt hat auf über 6 Milliarden. Milliarden, die wurden damals lächerlich gemacht in der Öffentlichkeit. Es wurde alles total bestritten und abgelehnt als wilde Spekulation. Genau dasselbe hat Bahnchef Grube jetzt sogar mit den Berechnungen jetzt des Bundesrechnungshofs gemacht, der auch auf annähernd 10 Milliarden kommt. Es ist also das absolut teuerste und auch sinnloseste Projekt, was hier im Augenblick durchgezogen wird. Und selbst dem Aufsichtsrat der Bahn schwant da nichts Gutes. Die haben jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das lag leider bei unserer Berlinfahrt noch nicht vor. Da gibt es jetzt eine erneute Aufsichtsratssitzung im Dezember für die Aufsichtsräte, die natürlich dem Aktienrecht unterliegen. Steht dabei auch die Frage der Wirtschaftlichkeit und natürlich letztlich auch der Untreue, also im Raum. Da gibt es auch Anzeigen von unserer Seite, Tatverdacht der strafbaren Untreue. Die wissentliche Schädigung der Bahn, das dürfen die nicht, ja, dazu sind die ja verpflichtet, dass sie dem Wirtschaftsunternehmen dienen. Und wir versuchen, das sowohl auf der juristischen Ebene als auch durch unsere Fachleute, als auch natürlich vor allen Dingen durch die Bewegungen auf der Straße, durch die regelmäßigen Montagsdemos und eben jetzt am Freitag durch unsere Protestkundgebung gegen diese Grabsteinlegung zum Ausdruck zu bringen.
Soweit Thomas Rinkenberger von den Parkschützern. Mehr Infos unter umstieg-21.de. Ausstellung Heldinnen des Alltags der Frauendrogenberatungsstelle Frauenzimmer. Seit 20 Jahren gibt es jetzt die Drogenberatungsstelle für Frauen und Mädchen in Freiburg. Dies war der Anlass, Frauen und ihre oft unsichtbare Arbeit mit einer Ausstellung in die Öffentlichkeit zu holen. Es gibt Fotos der Heldin des Alltags und kurze Sätze dazu, warum sie sich als Heldin des Alltags verstehen.
Ich bin eine Heldin des Alltags, weil ich schon als Kind für alle die Hausarbeit gemacht habe. Jetzt nicht mehr. Ich bin eine Heldin des Alltags, weil ich immer alles positiv sehe, trotz stressigem Alltag mit Kindern und Haushalt. Wie seid ihr zu dieser Ausstellung gekommen?
Also wir wollten gerne eine Ausstellung machen anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums und haben uns eben dafür auch überlegt, dass wir gerne Klientinnen in den Mittelpunkt dieser Ausstellung stellen wollten, weil die für uns einfach ganz wichtig und ganz mutig sind und sehr tapfer sich ihren Themen und schwierigen Problemen stellen und einfach auch so tapfer und mutig sind, dass sie immer wieder zu uns kommen und dass sie einfach versuchen, für sich neue Wege zu gehen in ein selbstbestimmtes, freies Leben. Und sind dann über das Sprechen darüber auch schnell dahin gekommen, dass wir gesagt haben, es sind ja ganz viele Frauen, die ganz viel leisten im Verborgenen, was nicht groß an die Öffentlichkeit kommt. Und dass wir eigentlich Frauen, wirklich Passantinnen ansprechen könnten und sie um ein Statement bitten könnten, warum sie eine Heldin sind. Weil also unsere Klientinnen sind für uns die Heldin und ich denke, ganz viele Frauen, meine Nachbarin, die Erzieherin meiner Kinder, das sind eigentlich alles Heldinnen des Alltags. Genau, und dann konnten wir eben die Frau Margret Müller gewinnen für die Zusammenarbeit, die einfach ganz tolle Fotos gemacht hat. Und wir haben auch in der Vorbereitung, damit wir den Frauen, den Passantinnen präsentieren können, dass es wirklich tolle Fotos sind von der Frau Müller, haben wir Fotos von uns auch machen lassen, haben uns selber so im öffentlichen Raum auch fotografieren lassen, also an dieser Stelle, wo wir dann letztendlich auch fotografiert haben und haben uns selber dann auch für den Tag der Fotoaktion, haben wir uns dann selber auch mit großen Postern, mit einem Statement gezeigt, ich bin eine Heldin des Alltags, weil, und haben darüber schon auch gemerkt, dass es manchmal auch, es ist auch nicht so einfach, also sich erstmal im öffentlichen Raum fotografieren zu lassen, sich so großflächig zu präsentieren und aber auch so gut über sich selber zu sprechen und sich selber als Heldin zu bezeichnen und sich doch mit einem großen Teil der Persönlichkeit auch so einer Öffentlichkeit preiszugeben. Und das war für uns einfach auch eine ganz wichtige Erfahrung.
Ich bin eine Heldin des Alltags, weil ich beim Tanzen auch in der Führungsrolle eine gute Figur mache. Bei den Heldinnen des Alltags geht es ja auch ganz viel um Sichtbarmachung dieser Care-Arbeit, habe ich den Eindruck. Also ich bin eine Heldin des Alltags, weil ich mich trotz Kindern noch gesellschaftlich engagiere, zum Beispiel eine Aussage, oder weil ich meine Verwandten gepflegt habe.
Also es sind natürlich, wenn wir hier jetzt Heldinnen ausstellen, sind es Frauen, dann haben wir natürlich auch mit frauentypischen Beschäftigungen zu tun. Die sind, sage ich mal, viel immer noch. Die Kinder, das ist viel, auch die Pflege, es ist viel Reproduktionsarbeit. Deswegen kommt es auch immer wieder, sag ich mal, von den verschiedenen Frauen, egal welchen Alters, welcher Herkunft, kommt das als eine Aussage. Und ich finde das auch eine ganz besondere Leistung. Kann man jetzt auch nochmal den Rückblick auf die Klientinnen hier bei uns bei der Arbeit in der Suchtberatungsstelle sagen. Viele machen das, viele bekommen dafür keine Wertschätzung. Dieser mangelnde Selbstwert fördert oder unterstützt einfach eine Suchtentwicklung. Ja, muss es nicht, kann es aber. Sind auch noch andere Aussagen da, die, sag ich mal, ich auch sehr schön finde, ist so dieses Zugewandte, dieses Beziehungsfähige, dieses Freundinsein, das viele Frauen leben und das auch für sie einen Wert hat, das aber natürlich oft gesellschaftlich keinen so einen Wert hat, die das auch nochmal betonen. Das andere ist, ich finde, das sind lauter tolle Heldinnen, ne? Das andere ist so dieses, sag ich mal, trotz Dasein, Starksein, die Sachen machen, egal ob berufstätig. Also es kommt ja immer wieder raus so, ich habe Kinder, ich habe wenig Geld, ich mache trotzdem meinen Beruf, ich mache meine Ausbildung, ich stemme das alles alleine.
Und ich stehe trotzdem jeden Morgen auf, das habe ich auch öfters gelesen.
Genau, das war aber auch, das ist zum Teil auch so Depressionserkrankungen oder auf, sag ich mal, andere Schicksalsschläge, die wir so im Gespräch erfahren haben mit den Frauen, die aber jetzt nicht unter den Fotos hängen. Aber da weiß ich jetzt aus den Gesprächen, da ist schon auch ein heftiges Schicksal dahinter, manchmal eine heftige Erkrankung, manchmal prekäre Verhältnisse und dieses trotzdem Aufstehen hat viel da damit zu tun.
Ich bin eine Heldin des Alltags, weil ich in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache und fremder Kultur gezogen bin und ich nicht aufgebe. Ja, du bist die Fotografin Margret Müller. Du hast diese tollen Fotos von den Heldinnen des Alltags gemacht. Wie war das, diese Fotos zu machen?
Das war erstmal spannend, weil wir nicht wussten, wer kommt oder wer überhaupt mitmacht. Dann waren auf einmal ganz viele Frauen da und ich war dann so ein bisschen, naja, eine nach der anderen. Es war kurz und heftig, aber sehr abwechslungsreich, weil die Frauen alle so anders waren.
Ihr habt einen Termin gemacht für die ganzen Fotos?
Anlässlich des Internationalen Frauentags. Ich glaube, es war der Termin der 11. März letztes Jahr.
Ach, und das Fotoshooting war in der Stadt?
Genau, das war da neben Karstadt, Engelstraße oder sowas, in der so schmalen Gasse. Ich habe meinen Hintergrund aufgebaut und mit Tageslicht gearbeitet und ein bisschen aufgehellt.
Und wie gefällt dir selber die Ausstellung?
Ich bin total zufrieden. Das war gestern auch so spannend, aus diesem leeren Raum da irgendwie so die Wände zu stellen und zu gucken, wie ist es jetzt am besten, und jetzt finde ich es gut. Ich freue mich total.
Ich bin eine Heldin des Alltags, weil ich ehrlich zu meiner Sucht stehe und dies auch mit meinen Kindern ausgehalten und ausgestanden habe. Hier gefällt mir eine Frage an eurer Pinnwand besonders gut. Was bedeutet es, wenn eine Suchtberatungsstelle feministisch ist?
Feministisch heißt für uns, dass wir da sind für die Frauen und Mädchen, einen geschützten Frauen- und Mädchenraum auch haben und einfach auch immer, also nicht nur die einzelne Frau in ihrer eigenen persönlichen Geschichte sehen, sondern einfach die Frau auch in einem gesellschaftlichen Zusammenhang sehen. Also warum es Frauen an bestimmten Punkten vielleicht auch schwerer haben oder mehr belastet sind oder auch einem Druck ausgesetzt sind, das einfach aus so einem gesellschaftlichen Zusammenhang raus. Also dass Frauen zum Beispiel einfach so hohe Anforderungen an sich selber stellen, weil das Bild der Frau sich so gewandelt hat, dass sie nicht nur eine liebevolle Mutter ist, dass sie eine interessante Partnerin, Geliebte ist, dass sie auch eine erfolgreiche Arbeitnehmerin sein soll, dass sie auch, also idealerweise auch Karriere macht und trotzdem mit einer großen Lässigkeit es immer noch schafft, den Haushalt gut auf Trab zu halten. Und das sind einfach solche Anforderungen, wo wir einfach auch so Frauen- und Männerbilder im Hintergrund haben und einfach damit Frauen auch einfach zeigen können, das ist nicht nur ihr individuelles Schicksal und ihr persönliches Unvermögen, dass sie bestimmten Anforderungen nicht gerecht werden, sondern das ist auch was von außen an uns herangetragenes, was es vielleicht auch gilt, kritisch zu hinterfragen. Also so, das ist so ein Punkt, den man auch feministisch nennen kann.
Ich bin eine Heldin des Alltags, weil ich mir selbst treu bleibe und den Blick für das Wesentliche nicht verlieren möchte. Sie haben sich ja hier fotografieren lassen für die Ausstellung Heldinnen des Alltags. Warum sind Sie eine Heldin des Alltags?
Aus vielen Gründen. Ich bin Jahrgang 43 und alle Frauen, die Kriegskinder waren, haben viele Gründe. Wenn sie mit diesem Schicksal gut fertig werden, daraus lernen. Ich hatte zum Beispiel eine traumatisierte Mutter durch den Krieg. Ich hatte eine Polioerkrankung während der Nachkriegszeit in Köln. Ich habe auch ein normales Leben mit Kindern, alleinerziehend. Und Berufe, Lehrerin, später Dozentin wegen der Post-Polio-Erkrankung. Und da sollten alle einfach mal gucken in Wikipedia, was das ist. PPS heißt das. Und wir sind mittlerweile ganz viele, alle, die als Kind vor den Impfungen erkrankt sind, haben jetzt Post-Polio-Beschwerden. Und das wollte ich einfach, weil ich mit alledem fertig wurde und nicht aufgegeben habe und immer wieder weitergemacht habe, was die Ärzte heute Resilienz nennen, wollte ich einfach, als man mich fragte, sagen, ja, ich fühle mich als Heldin. Ich möchte noch hinzufügen, ich finde den Begriff Heldin erstmal erschreckend. Er ist zu männlich besetzt vom Helden, der gewalttätig auch und leichtsinnig sein kann. Aber ich denke, Frauen sind Heldinnen auf eine andere Art. Sie zeigen Mut, sie halten die Welt am Laufen, schon immer und heute, und sollten sehr selbstbewusst erfreut darüber sein.
Soweit unsere Kollegin Luca zur Ausstellung Heldinnen des Alltags der Frauendrogenberatungsstelle Frauenzimmer. Diese Ausstellung ist bis zum 30. September in der Meckelhalle in Freiburg zu sehen. Und das war's mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freier Radios aus dem Südwesten, mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 15. September. Die GEMA-freie Musik der Sendung stammte von Balkan Balagan und für die Zusammenstellung der Beiträge verantwortlich war Fabian von Radio Dreieckland. Und dieser sagt Tschüss und auf Wiederhören.